direkt aus Europa, Nummer 471, Seite B.
Deutschlandfunk. Querköpfe.
Eine laue Brise zieht an diesem grauen Morgen Ende November durch Oberhausen. Nur wenige Minuten zu Fuß vom Bahnhof entfernt wohnt Gerburg Janke. In einer ruhigen Straße lebt sie zusammen mit ihrem Mann in einem gemütlichen Backsteinhaus mit kleinem Garten.
Guten Tag.
Auf Fingers.
Kaffee oder Tee?
Frau Janke lädt nach Hause ein.
Ich koche jetzt Kaffee.
Die Kabarettistin, Schauspielerin und Regisseurin Gerburg Janke. Bis auf Augenhöhe ist die Küche in einem festlichen Rot gestrichen, eine goldene Abschlusskante vermittelt zur weißen Tapete, ein geräumiges Wohn-Esszimmer. Am Fenster zur Straße hin lehnen zwei Fahrräder. Durch das Fenster gegenüber fällt der Blick in den Garten, wo im Sommer immer der Mann gelagert wird. Diese Geschichte erzählt Gerburg Janke zumindest, zur großen Begeisterung des Publikums, immer wieder in Variationen auf der Bühne.
Es ist mir sehr wichtig, das zu betonen. Ich habe nichts gegen Männer. So, wirklich nicht. Wir müssen das mal klären. Pass auf, ich habe zu Hause einen eigenen Mann. Ja, einfach ist er nicht, ne? Der lebt. Nee, pass auf, wird ja noch schlimmer. Der lebt. Nur leben wäre okay, aber der lebt in, pass auf, derselben Wohnung, in der ich persönlich wohne. Ja, ne? Schön ist das nicht, weiß auch nicht, wie es dazu kommen konnte. Die anderen habe ich ja immer danach direkt und weggeschickt und dann. Und der war zum Frühstück, war der immer noch da damals. Ich muss eingeschlafen sein. Andere Erklärung habe ich nicht. Jetzt habe ich den da seit Jahren dann anhacken. Ne? Jetzt. Ja. Und wenn du als Frau, du dekorierst ja mal um in der Wohnung. Quasi einmal im Jahr. Ne? Und dann passen die gar nicht mehr zu der neuen Farbe, die Jungs. Dann wird man sie am liebsten... Ja, es ist nicht einfach, aber wir haben eine schöne Lösung gefunden, dieser Mann und ich. Also so ab Frühjahr, also März, April, ne, da wird er draußen in, also er geht in den Garten. Nein, das ist eine artgerechte, also das...
Mich würde mal interessieren, Sie sind jetzt seit 25 Jahren verlobt?
24.
Warum dann überhaupt verlobt? Weil eigentlich heißt es ja verliebt, verlobt, verheiratet.
Ja, verheiratet fällt aus. Ich will den nicht heiraten.
Für uns war die Verlobung der Ausdruck der Tatsache, dass wir beide uns sehr füreinander entschieden haben. Und es wurde in unserem Freundeskreis auch sehr so zur Kenntnis genommen, so dass es eine mächtige Entscheidung ist, vor allen Dingen das öffentlich zu machen. Ich mag auch die Bezeichnung nicht. Also mein Mann gefällt mir nicht, mein Freund. Nein, ich habe Freunde. Aber mit dem einen ist es ja was anderes. Mein Lebensabschnittsgefährte finde ich furchtbar. Das ist pathologisch. Ich fand immer schon die Bezeichnung mein Verlobter sehr gut. Das hat mir sehr gut gefallen. Als ich gemerkt habe, dass diese Geschichte, der Mann ist im Garten, gab es von mir natürlich die Frage, soll ich damit aufhören? Ich kann sofort damit aufhören. Ich gehe morgen auf die Bühne und behaupte das Gegenteil. Und er meinte, nee, das wird ihm Spaß machen. Und der hat da großen Spaß dran. Und das ist die einzige Basis, auf der ich das machen kann. Alles andere, fände ich, wären Trennungsgründe. So. Mhm.
Nein, der fühlt sich da im Garten sehr wohl. Also, wie gesagt, wenn das Frühjahr so kommt und der hat da draußen alles, was er braucht. Der hat so einen Schuppen, da hat er Geräte drin, die kenne ich nicht, aber damit kann er was kaputt machen. Und dann hat er andere Geräte, damit macht er das wieder in Ordnung. Ich weiß nicht, der hat den ganzen Tag zu tun. Ne? Manchmal lädt er andere Männer ein, die auch so zu Hause nicht mehr so geduldet. Also und dann essen die Fleisch, was sie vorher auf dem Grill. Also ganz, die machen da richtig, wie wenn sonst nichts wäre. So. Na, und dazu, beim Grillen interessanterweise tragen Männer ja Schürzen. Beim Kochen ziehen die keine Schürze an, aber wenn sie draußen am Grillen sind, dann haben die immer, dann sind die draußen da am Grillen, die Jungs. Ne? Ja, bitte, sollen sie, solange sie nicht reinkommen. Ne? Wenn jetzt der Herbst kommt, also wenn die Herbststürme so einsetzen, ne, dann hole ich ihn natürlich wieder rein. Das, ja, also diese Bodenfröste, das vertragen Männer überhaupt nicht. Und dann kommt er wieder rein und dann habe ich ihn natürlich Weihnachten so hast ihn an den Hacken, dann sitzt er da und will Geschenke, das Ganze. Ne. Ja, die Frage ist wirklich, warum lassen wir Frauen die Jungs bei uns wohnen? Warum?
Hatten Sie mal richtig den Gedanken, wirklich woanders zu wohnen als in Oberhausen?
Also, nein. Ich habe ja, also, ich sag so oft also, das ist ja komisch. Wir haben ja in vielen Großstädten haben wir ja wochenlang gearbeitet. Also 3 Wochen München, 3 Wochen Hamburg. Und da habe ich festgestellt, dass viele Städte sehr schön sind, aber ich da nicht länger bleiben will. Die einzige Stadt, die mich interessiert hat, war Hamburg und ist Hamburg. Also, nur damals habe ich mich natürlich sehr gefreut, wenn du 250 Tage im Jahr weg bist, dann freust du dich sehr, nach Hause zu kommen. Also für mich war immer so, wenn das Ruhrgebiet so anfing, du hast es gerochen, du hast es gesehen. Also es war ja die Zeit, wo das Ruhrgebiet wirklich noch gerochen hat und dreckig war.
Was mögen Sie hier?
Ah, das ist jetzt eine schwere Frage. Das ist jetzt die Antwort ist echt. Ich mag die Haltung der Menschen. Dieses so Ärmel aufkrempeln, los. Oder zu wissen, dass es wichtiger ist, dass du ein bisschen in deiner Umgebung, dass du Menschen kennst, die dir helfen. Und es ist ja nach dem Schließen der Zechen und diesem sogenannten Strukturwandel, ist es ja noch viel schwieriger geworden, weil die Region hat ihre Identität und ihre Basis verloren.
Es gibt ja so viele Themen, mit denen man sich beschäftigen könnte. Und bei Ihnen ist es das Mann-Frau-Thema. Woher kommt es? Wie war es denn bei Ihnen zu Hause?
Meine Mutter hat immer gesagt, verdiene dein eigenes Geld. Also mach dich nicht von einem Mann abhängig. So. Als junge Frau habe ich gedacht, ja, aber je älter ich wurde, habe ich gedacht, ja, das stimmt. Das ist eine gute Herangehensweise.
War die Mutter Hausfrau?
Meine Mutter war Hausfrau und hat, sobald es wieder ging, hat sie gearbeitet. Was so ging mit Kind. Wir hatten allerdings die Oma auch dabei wohnen, die sich, wenn die Kinder aus der Schule kamen, erstmal so um die gekümmert hat.
Hatten Sie ja nicht auch mal Kinderwunsch?
Ich habe eine Weile darüber nachgedacht, aber es hat nie so gepasst. Das wäre aber etwas, was ich, wenn Sie diese sehr dumme Frage gestellt hätten, was würden Sie anders machen, wenn Sie es nochmal machen würden? Die haben Sie zum Glück nicht gestellt. Aber dann kann ich dir jetzt beantworten, ich würde Kinder kriegen. Glaube ich. Also aber nicht so früh, weil ich bin, je älter ich geworden bin, desto besser wäre ich als Mutter gewesen. Also, ne? Ich bin jetzt 63, ich werde im Januar 64.
Deutschlandfunk. Das Feature.
Es vergeht kaum ein Tag, an dem Vermieter nicht in den Schlagzeilen sind. Mietwucher, Luxusmodernisierungen, Leerstand, Zwangsräumungen. Fast immer fallen dann die gleichen Namen. Vonovia, Deutsche Wohnen, LEG Immobilien, Akelius. Es sind große Aktiengesellschaften, die den deutschen Markt aufgemischt haben und die Stimmung anheizen. Dabei kommen die professionellen Wohnungsbewirtschafter auf einen Marktanteil von 17%. Bisher zumindest. Weitere 23% der Wohnungen entfallen auf Kommunen, Genossenschaften, Kirchen, Stiftungen, also auf Eigentümer, die eher gemeinnützig orientiert sind. Die Masse der Vermieter sind private Kleineigentümer. Doch obwohl ihnen fast 2/3 aller Mietwohnungen in Deutschland gehören, tauchen sie in der öffentlichen Wahrnehmung kaum auf. Die Recherche führt nach Berlin. Hier ist der Wohnungsmarkt hart umkämpft. Widersprüchlich und beispielhaft für andere deutsche Ballungszentren.
Die Last der Immobilie. Kleinvermieter am Wohnungsmarkt. Von Rosemarie Mieder und Gislinde Schwarz.
Mein Name ist Peter Gübel. Ich bin von Haus aus Mediziner und seit 40 Jahren Hausbesitzer. Und ich hatte immer ein Ziel, reich zu werden. Kam ich hierher nach Berlin und habe zum ersten Mal als Mieter irgendwo gelebt. Und der Hausmeister hat mir vorgeschrieben, dass ich mein Auto nicht reparieren darf, dass ich im Keller keinen Strom holen kann. Ich war geschockt. Also war ganz klar, wenn ich in dieser Stadt bleibe, muss ich ein Haus erwerben und selber bestimmen. Und nachdem ich ungefähr 12 Jahre hier in Berlin war, hatte ich so viel Geld zusammengespart, dass ich dieses Haus hier gekauft habe.
Ein Berliner Gründerzeithaus in Steglitz. Für Menschen mit Sinn fürs Geschäft, wie Peter Göbel, war die Situation damals, 1980, günstig. In West-Berlin standen offiziell 27.000 Wohnungen leer. Zugleich suchten 80.000 Menschen in der ummauerten Stadt nach einer Bleibe. Die Mieten in den Altbauten waren auf einem sehr niedrigen Niveau festgeschrieben und durften jahrzehntelang nicht erhöht werden. Viele Hausbesitzer ließen ihre Immobilien lieber verfallen, statt sie teuer instand zu setzen.
Es gab überall Häuser zu kaufen. Die Menschen hatten Angst, die Häuser waren billig. Ja. Sie haben zum Achtfachen der Jahresmiete das Haus kaufen können. Jetzt wird das 30-fache bezahlt.
Ich heiße Dr. Ernst Proft. Wir haben ein Miethaus in der Zwangsversteigerung 1997 erworben. Mehr für mich als für meine Frau war das die Idee, einen Wert zu schaffen für die Söhne. Wir haben 4 Söhne und inzwischen 7 Enkelkinder. Und das war so mein innerer Antrieb. Wir haben uns dann für ein Haus in Neukölln entschieden, weil die Mieter sehr freundlich waren und wir dachten, dass das auch ein guter Einstieg ist. Und eine der Mieterinnen, eine Türkin, hat uns reingebeten und hat uns gleich von ihren selbstgebackenen Spinat-Käsetaschen angeboten, die sie gerade frisch aus dem Ofen hatte. Es war ein altes Haus aus dem Jahre 1892, das 1982 saniert worden ist. Die kleinste Wohnung in unserem Haus ist 93 Quadratmeter und die größte ist 165 Quadratmeter groß. Und es ist ein Doppelhaus mit 18 Privatwohnungen und 2 kleinen Gewerberäumen, wo jetzt ein Kiosk drin ist und ein Musiklehrer.
In Deutschland gibt es 3,9 Millionen private Kleinvermieter. Das ist immerhin jeder 10. Haushalt. Die große Zahl privater Kleinvermieter müsste Mieter eigentlich freuen. Rainer Wild, der Vorsitzende des Berliner Mietervereins, ist da zurückhaltend.
Man braucht ja keinen Führerschein, um ein Haus zu bewirtschaften. Und so ähnlich sieht das dann auch aus, wenn die sich keine professionelle Verwaltung gönnen, sondern diese Bewirtschaftung alleine machen. Das heißt, es werden keine Profis rangelassen, sondern die Leute machen das selbst. Und da gibt es natürlich schon massive Probleme.
Plötzlich sind sie der Besitzer und die Miete geht an den Besitzer. Vorher war es eine anonyme Hausverwaltung. Ja, und jetzt sind sie der direkte Ansprechpartner und das müssen sie aushalten. Also im Bad, das Fenster, das schließt nicht richtig. Dadurch verbrauchen wir viel Heizung. Ja. Und die Türen, die knarren auch ganz komisch. So geht es laufend. Das ist eine gewisse seelische Belastung.
Die Spanne der privat vermieteten Immobilien reicht von Mehrfamilienhäusern in Innenstadtlagen über das einstige Elternhaus irgendwo auf dem Land bis hin zu einem Mini-Apartment für Studenten. Private Kleinvermieter finden sich in allen Schichten unserer Gesellschaft. 14% von ihnen sind Freiberufler und Selbstständige, je etwa 30% Angestellte und Rentner. Etwas mehr als ein Fünftel gehört zu den einkommensstärksten Haushalten. Aber auch 6% der einkommensschwächsten erzielen Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Mit ihrem Eigentum stehen viele dieser Kleinvermieter vor unerwarteten Herausforderungen.
Wir hatten die Treppenhäuser neu streichen lassen und bevor das noch abgenommen werden konnte, entstand ein Brand. Mieter kamen nachts um 2 nach Hause und sahen da einen Brandsatz in diesem Kinderwagen und wollten den rausziehen. Es ging aber nicht, weil der mit dem Fahrradschloss am Treppenpfosten angekettet war. Dann mussten sie die Feuerwehr rufen. Es gab eine Rauchentwicklung im ganzen Haus. Gott sei Dank ist niemand in dieser Rauchentwicklung durch das Treppenhaus gegangen. Sonst hätten wir da auch Tote haben können.
Während institutionelle Wohnungsunternehmen über einen Stab von Fachkräften verfügen, Wohnungswirtschaftler, Juristen, Techniker, Handwerker, müssen private Kleinvermieter selbst zusehen, wie sie ihre Probleme lösen. Die allermeisten haben nicht einmal eine Rechtsschutzversicherung, weil die für Vermieter um ein Vielfaches teurer ist als für Mieter. Es gibt gierige und rücksichtslose Vermieter, jene, die alles tun, um ungeliebte Mieter loszuwerden, die Eigenbedarf vortäuschen, wenn sie danach wesentlich teurer neu vermieten können. Und es gibt Unfähige, die Auseinandersetzungen scheuen, vor Problemen die Augen verschließen. 53% der Kleineigentümer erzielen aus ihren Immobilien Nettoeinnahmen von weniger als 5.000 Euro pro Jahr. Nur ein Fünftel kommt auf über 10.000 Euro. Es gibt viele Gründe, sich in das Abenteuer Vermieten zu stürzen. Manche haben die Immobilie von den Eltern übernommen und sind quasi reingerutscht. Andere wollen sich fürs Rentenalter absichern oder ihren Kindern einen bleibenden Wert hinterlassen. Aber auch Steuersparmodelle und Inflationssicherheit sind wichtige Motive. In den Medien wird regelmäßig über Streit zwischen Mietern und Vermietern berichtet. Dabei ist die Zahl der Gerichtsverfahren wegen Mietrechtsstreitigkeiten seit Jahren rückläufig. Zwischen 2015 und 2017 sank sie deutschlandweit um 13%. Das Gleiche gilt für Räumungsklagen und Zwangsräumungen. Waren es 2012 beispielsweise in Berlin laut Statistik der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales noch 24 Zwangsräumungen pro Tag, so wurden 2017 nur noch 10 registriert. Während Immobilienunternehmen ihre Mieten zwischen 2015 und 2018 bundesweit um 6,8% erhöhten, stiegen sie bei den kleinen Privaten um 4,6%. Anders als die Profis nutzten die meisten Kleinvermieter den gesetzlichen Spielraum nicht. Das Gutachten des Deutschen Wirtschaftsinstitutes schätzt ein, private Kleinvermieter wirken eher preisdämpfend auf den Wohnungsmarkt.
Der Mieter muss dem Vermieter seine Verdienstbescheinigung zeigen. In unserem Land, Geld ist ja ein größeres Tabu als Sexualität. Ich mache das nie, ich gucke mir das nie an. Ich erlebe das eher beschämend. Verstehen Sie, da gucken Sie jemanden ja, wirklich in seinen Intimbereich.
Ich habe vor 3 Jahren die Mieten ein bisschen angehoben und da haben manche gleich zugestimmt, andere haben gezögert und haben dann nach dem Gespräch mit mir zugestimmt, weil ich ihnen versichert habe, solange wir Eigentümer sind, werden wir nicht das höchstmögliche Maß nehmen, sondern das ist jetzt wieder die nächste Mieterhöhung für die nächsten 3, 4, 5 Jahre.
Schlagzeilen machen eher solche Nachrichten. Kurz vor Jahresende kündigte eine Hausverwaltung den Mietern und Mieterinnen des Hauses Lehnbachstraße 7 in Berlin-Friedrichshain eine umfassende Modernisierung an. Danach sollen für eine 73 Quadratmeter große Wohnung, die bisher 458 Euro netto kalt kostete, 1.408 Euro Kaltmiete gezahlt werden. Hinter der Vermieterin mit dem schillernden Namen Projekt F24 Alpha GmbH verbirgt sich ein Firmengeflecht, an dem unter anderem das Versorgungswerk der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein beteiligt ist.
Es gibt die eine Gruppe von privaten Hauseigentümern, die mit einer mittelmäßigen Verzinsung des eingesetzten Kapitals zufrieden sind, denen es ausreicht, am Ende eines Jahres in einem Mehrfamilienhaus mit 10 oder 15 Wohneinheiten mit ein paar tausend Euro sozusagen Gewinn herauszukommen. Es gibt aber auch welche, die sich an den Marktbedingungen orientieren. Wir haben allerdings die Erfahrung, dass diese kleinen Anbieter in dem normalen Mieterhöhungskarussell eher eine untergeordnete Rolle spielen.
Wenn zum Beispiel hier im Haus eine Wohnung frei wird, kriegt der den Zuschlag, der die meisten Kinder hat. Verstehen Sie? Das ist das Kriterium. Es ist nicht gut, ich muss mich ein Stück wohlfühlen. Und ich fühle mich jetzt nicht wohl, wenn ich das Maximale raushole.
Die Zurückhaltung der Privaten bei Mietverhandlungen hat nicht unbedingt altruistische Gründe. Ihnen fehlen oft Wissen und Zeit, die sich ständig ändernden Gesetze und die unterschiedlichen Mietverträge im Blick zu behalten. Vor allem aber kennen die meisten ihre Mieter persönlich und scheuen sich davor, das Verhältnis zu belasten.
Die Situation hat sich insofern nicht verändert, dass es natürlich durchaus eine Herausforderung ist, so eine Immobilie zu bewirtschaften.
Carsten Brückner, Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht, ist Vorsitzender des Bundes der Berliner Haus- und Grundbesitzervereine. Haus und Grund ist der wichtigste Interessenvertreter privater Eigentümer und Kleinvermieter.
Insbesondere was die sehr weitsichtige Planung angeht, Instandhaltungen und Modernisierungen, es sind ja auch die staatlichen Vorgaben, gerade was die Wärmedämmung angeht. Die Energieeinsparverordnung sieht vor, dass die oberste Geschossdecke sehr gut gedämmt werden muss mittlerweile. Wir haben jetzt als letztes in Berlin die Vorgabe, bis Ende nächsten Jahres sämtliche Wohnräume mit Rauchwarnmeldern auszustatten. Das sind ja auch alles Maßnahmen, die als Modernisierungsmaßnahmen anerkannt sind. Also dieser Umgang mit der Immobilie, die Bewirtschaftung, die ist schwierig, insbesondere weil eben die gesetzlichen und verordnungsrechtlichen Vorgaben immer strenger werden.
Ernst Proft hat die Verwaltung seines Neuköllner Mietshauses in professionelle und entsprechend teure Hände übergeben. Peter Göbel verwaltet seine Immobilien selbst. Er hat immer versucht, sich den Anforderungen der Politik anzupassen. Mit immer stärkeren Interventionen greift die Politik in den Mietwohnungsmarkt ein. Das hat Gründe. Seit über 10 Jahren verzeichnet Berlin ein starkes Bevölkerungswachstum. Bezogen auf alle Haushalte, so schätzen Mietervertreter ein, fehlen in der Hauptstadt inzwischen 100.000 vor allem preisgünstige Domizile. Dazu kommt, dass sich mit dem Zugriff international renditeorientierten Kapitals auf den Immobilienmarkt die Chancen für viele Mieter dramatisch verschlechtert haben. Und so sollen staatliche Regeln und Vorgaben für Entlastung sorgen. Ein Bündnis aus Mieterbund, Gewerkschaften, Sozial- und Wohlfahrtsverbänden verlangt eine grundlegend neue Wohnungs- und Mietenpolitik in Deutschland. Der Gesetzgeber soll sehr viel mehr als bisher gemeinwohlorientierte Eigentümer stärken und fördern.
Ein großer Player in Berlin, der das Unternehmen mit den meisten Wohnungen, die Deutsche Wohnen, ist ja schon heute bereit, an verschiedenen Punkten sich auf Konzessionen einzulassen.
Das Verhältnis Mieter-Vermieter wird zu einem großen Problem gemacht. Ich bestreite das nachdrücklich, dass es ein großes Problem ist. Ich habe sogar meine Zweifel daran, dass es überhaupt ein Problem ist.
Haus- und Grundanwalt Carsten Brückner befürchtet, dass viele Kleineigentümer kapitulieren könnten.
Ich ziehe einen Schlussstrich. Ich habe mir Vermögen geschaffen, um davon auch zu zehren. Und wenn die Perspektive nicht vorhanden ist, selber die Bewirtschaftung fortzusetzen, weil es einfach zu kompliziert geworden ist und auch die nächste Generation nicht bereitsteht, sich damit auseinanderzusetzen, dann bleibt im Endeffekt nur der Weg zu sagen, ich trenne mich von meiner Immobilie. Die Situation ist ja zurzeit sehr gut, werden durchaus Preise geboten, die es nicht schwerfallen lassen, zu sagen, ich verkaufe. Und dann verschwindet das private Kleineigentum vom Markt mehr und mehr.
Ernst Proft, inzwischen längst Rentner, ist noch nicht in der Gewinnzone angelangt.
Als der Brand im Treppenhaus war, noch bevor wir die Sanierung abgenommen hatten, da haben wir gedacht, nee, also das ist wirklich nicht das Richtige. Aber sonst haben wir es eigentlich nicht bereut. Wir haben schon immer auch dafür gesorgt, dass die Wohnungen sofort vermietet wurden. Und ich habe damals den neuen Mietern angeboten, dass wir Kosten übernehmen. Und dann haben sie selbst auch gestrichen und dann eben keine Miete bezahlt, vielleicht für 2 Monate. Und so haben wir das damals geregelt. Wir müssen immer wieder Leute abweisen, die sagen, nee, leider ist auf Jahre nichts frei.
Noch werden 60% aller Wohnungen in Deutschland von privaten Kleinvermietern angeboten. Sie machen ihre Sache mal besser und mal schlechter.
Sie hörten ein Feature von Rosemarie Mieder und Gislinde Schwarz. Es sprach Frauke Pohlmann. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2019.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 470. Als Gesundheitstag bezeichnet man beim Bayerischen Rundfunk Tage mit besonders viel Sendungen zum Thema Gesundheit, sowohl im Radio als auch im Fernsehen. So war das 2019 am 14. Mai und am 22. Oktober. Am 14. Mai war eine dieser Sendungen eine Reportage in der 2. Stunde des Vormittagsprogramms im 2. Hörfunkprogramm. Die Reporterin hat mit Herrn und Frau Schreiter, Frau Sommerkorn und Frau Professor Dr. Rombach gesprochen. Herr Schreiter ist Ingenieur. Er ist 62 Jahre alt. Nach dem Tod seines Vaters hat er angefangen, sich für das Thema Gesundheit zu interessieren, weil der in den letzten Jahren zu dick geworden war. Er liest viel Bücher über die Ernährung und seine Frau versucht dann, die Theorie in die Praxis umzusetzen, indem sie 2-mal am Tag für die Familie kocht, obwohl sie als selbstständige Sportlehrerin viel zu tun hat.
Für sie ist die Frage, was gesund ist, gar nicht einfach zu beantworten. Sie meint, dass für jeden etwas anderes gesund ist. Man müsse das individuelle Leben betrachten, denn für jemanden, der in einem Altersheim die ganze Zeit nur im Sessel sitzt, sei etwas anderes als gesund anzusehen als für einen Bauarbeiter. Für sie muss das Essen vor allem abwechslungsreich sein. Sie hat ein Gefühl dafür entwickelt, was ihrem Körper gut tut und was nicht, und sie hat ihren Weg gefunden, so zu kochen und zu essen, dass sie davon satt wird und zufrieden ist. Frau Professor Rombach ist in Zürich an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Dozentin für Ernährung. Sie sagt, um nicht zu dick zu werden, genügt es nicht, dass einem klar ist, dass man weniger Zucker und mehr frisches Gemüse essen sollte, denn das Essverhalten werde nicht nur durch den physiologischen Aspekt bestimmt, sondern auch durch viele andere Faktoren wie die Erziehung und kulturelle Vorstellungen, also soziale Aspekte. Wenn man älter wird, sinkt der Energiebedarf, aber der Bedarf an Nährstoffen, also an Mineralstoffen, Spurenelementen und Vitaminen, bleibt. Man isst weniger, muss also sehr sorgsam auswählen, was man isst. Man muss auf hochwertiges Essen achten, das trotz geringerer Menge alle Nährstoffe enthält, die man braucht. Was man gerne immer wieder isst, hängt auch davon ab, wo man aufgewachsen ist. Frau Sommerkorn ist selbstständige Fußpflegerin. Sie ist gerade 50 geworden. Mit dem Gewicht hatte sie nie Probleme, aber nun würde sie doch gerne ein bisschen abnehmen. Als die Reporterin sie an einem Dienstagabend besucht, macht sie sich gerade ihr Abendessen. Nudeln mit selbstgemachter Soße, in die sie auch Karotten, Knoblauch und Zwiebeln hineintut. Sie ist in München geboren und aufgewachsen, aber nachdem sich ihre Eltern getrennt hatten, als sie noch klein war, war sie viel bei ihrem Vater in der Oberpfalz und da wurde ihr Lieblingsessen eine Oberpfälzer Spezialität. Diese Suppe isst sie immer noch besonders gerne. Da man sie mit viel Milch zubereitet, sieht sie weiß aus und heißt weiße Suppe. Da kommen auch Brotstücke hinein. Diese Suppe enthält also viel Kalorien. Wenn sie abnehmen will, sollte sie sie also wohl lieber nicht mehr essen. Aber wichtig ist auch, dass einem das Essen Freude macht. Sie hat einen Freund, aber jeden Tag mit ihm zusammen zu Abend zu essen wäre schwierig. Er mag zum Beispiel keine frische Petersilie und das muss sie beachten, wenn sie mal für sie beide kocht. Wenn sie bei der Zubereitung Petersilie verwendet hat, schmeckt ihm das Essen nicht. Aber für sie gehört Petersilie zu vielem dazu. Deshalb ist sie oft allein bei sich zu Hause und wenn sie zusammen essen wollen, gehen sie in ein Restaurant. Immer wieder gibt es andere gesellschaftliche Faktoren, die das Essverhalten beeinflussen. Beispielsweise kamen in den 50er Jahren die ersten Fertiggerichte aus den USA. Dann gab es Veränderungen bei den Küchengeräten und am meisten hat sich beim Essen durch den Einsatz der Mikrowelle geändert. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 470. Danke.